Es tut eigentlich allen gut, Männern und Frauen, sich da mehr zu öffnen und wirklich als Menschen zu zeigen, ja, und nicht nur in ihrer Rolle als Manager oder Führungskraft und so weiter.
Ja, deswegen sind ja gemischte Teams einfach auch wichtig, ja, dass du nicht nur in deiner eigenen Blase arbeitest, sondern wirklich die viel, viel gelobte Diversität in den Teams hast. Ja, denn die macht es wirklich ein Zusammenarbeiten anders und ich glaube besser.
Hallo und herzlich willkommen zum Role Models Podcast. Wir sind David und Isa und wir sprechen hier im Podcast ganz offen und tiefgehend mit mutigen Frauen über ihre persönlichen Erfahrungen, Erkenntnisse und die vielen Facetten, die das Leben so ausmachen. Wir möchten weibliche Vorbilder sichtbar machen und wir hoffen euch mit diesen Gesprächen Inspiration, Raum zum Nachdenken und die Bestärkung zu geben, Veränderungen voranzutreiben für dich, aber auch für andere.
In dieser Folge begrüßen wir gleich zwei Frauen. Das gab es im Role Models Podcast bisher auch übrigens erst einmal, und zwar mit Susanne Hoffmann und Nora Wohlert, den beiden Gründerinnen von Edition F. Wir freuen uns sehr, dass Katja Ulinauba, CMO, also Marketingchefin bei Mercedes-Benz Deutschland, und Kerstin Heiligenstetter, Head of She's Mercedes, heute unsere Gästinnen sind. Beide sind sehr erfahrene Führungskräfte, arbeiten im selben Konzern und unterstützen gemeinsam eine Initiative. She's Mercedes kennt ihr schon als Supporter aus unserem Podcast. Das ist eine globale Initiative, die Frauen inspirieren und vernetzen soll und einen branchen- und kulturübergreifenden Erfahrungsaustausch, zum Beispiel durch Veranstaltungen, aber auch über Social Media ermöglichen soll.
Katja und Kerstin sind beide nach dem Studium zu Daimler, sind also schon lange da und waren seither in unterschiedlichen Positionen und Sparten im Konzern tätig. Kerstin ist eine der Gründungsmitglieder von She's Mercedes und arbeitet mit Katja ganz eng für das deutsche Rollout der Initiative zusammen. Wir blicken zurück auf den Beginn von She's Mercedes. Kerstin und Katja teilen, worauf es ihrer Meinung nach ankommt, wenn man eine solche Initiative, besonders auch in einem solch großen Konzern, starten möchte, wie man andere von so einer Initiative überzeugt und auch wie man die Begeisterung dafür beibehält. Sie geben grundsätzliche Tipps, die euch helfen, wenn auch ihr eine Idee im Kopf habt, die ihr gerne im Unternehmen umsetzen möchtet. Immer wieder kommen wir im Gespräch auf das Thema Sichtbarkeit von Frauen, Verletzlichkeit, Empathie und die Leidenschaft, groß zu denken, zu sprechen. Katja und Kerstin teilen ihre Quellen der Inspiration, geben euch ganz viele Buchtipps. Ihr findet die Referenzen in unseren Shownotes.
Es war sehr spannend, hinter die Kulissen dieser globalen Initiative zu blicken und der Frage nachzugehen, was nach dem 5-jährigen Bestehen noch kommt, wie sich die Initiative weiterentwickelt und wo der Fokus liegen wird. Wir hoffen, ihr werdet auch inspiriert und vielleicht sogar motiviert, selbst Veränderungen voranzutreiben. Vielleicht habt ihr ja eine Idee, die schon länger im Kopf herumschwirrt und die ihr jetzt vielleicht mal in die Tat umsetzen könnt. Dann sprecht doch mal mit euren Kolleginnen und Kollegen. Vielleicht könnt ihr ja gemeinsam eure Mission weiter vorantreiben.
Ja, und wie ihr wisst, unterstützt She's Mercedes seit langem schon unseren Podcast. Und bevor es losgeht, möchten wir euch den aktuellen Newsletter von She's Mercedes ans Herz legen. Und zwar geht es darum, warum Verletzlichkeit die neue Superkraft ist und warum es wichtig ist, auch die weniger glanzvollen Momente einer Karriere zu zeigen. Gastautorin, Unternehmerin und Beraterin Vian Feldhusen spricht darüber mit Lea Sophie Kramer. Und Lea Sophie Kramer ist Gründerin von Amorelli und ist vor einem Jahr als Geschäftsführerin aus dem Unternehmen ausgestiegen, um sich dieses Jahr ganz einem Jahr des Lernens zu widmen. Lea kennt ihr ja schon aus unserem Podcast, sie war kurz vor ihrem Ausstieg bei uns im Role Models Podcast zu Gast. Vian spricht mit Lea über einschneidende Lebensthemen, zum Beispiel Momente der Veränderung und die persönlichen Transformationen, die daraus hervorgegangen sind. Sie sprechen auch über die neue Symbiose aus Stärke und Verletzlichkeit, die unsere Welt gerade mehr denn je braucht. Lea sagt, die jetzige Krise ist nicht nur ein guter Anlass für Veränderungen, sie zeigt eben auch, wie sehr wir eine andere Führungskultur brauchen, und zwar mit Verletzlichkeit als neue Führungssuperkraft. Ein wirklich sehr interessantes Interview, das ihr unbedingt lesen solltet. Zudem gibt Lea noch 5 Impulse, wie du gut mit dir selbst umgehen kannst. Den Newsletter könnt ihr unter newsletter.cheesemercedes.de abonnieren. Zudem findet ihr She's Mercedes auch auf Instagram, LinkedIn und Facebook. An dieser Stelle von uns beiden mal wieder vielen Dank an She's Mercedes für die Unterstützung dieser Episode. Und jetzt geht's los mit dem Role Models Podcast. Hier ist Episode Nummer 56 und unsere beiden Gästinnen Katja Olinauber und Kerstin Heiligenstädter. Habt ihr denn, wenn ihr so nachdenkt, in die letzten Wochen und Monate, gibt es eine Person, die euch einfällt, die, also mit der, wo bei der Begegnung oder nach der Begegnung vielleicht einen Gedanke oder eine Bemerkung oder ein Ding, eine Sache, die die Person gesagt hat, euch nachhaltig noch beeinflusst hat oder zum Nachdenken gebracht hat? Kerstin?
Oh, das ist gleich eine gute Frage zum Start. Ja. Ich brauche mal ein paar Minuten, um darüber nachzudenken.
Katja, fällt dir jemand ein?
Ich habe mich vor ein paar Tagen mit Claudi Zagrocki getroffen. Die ist ja für Refinery 29 hier in Deutschland zuständig oder auch für das internationale Business. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war mal wieder so ein Gespräch, was mich unheimlich motiviert hat und mich ganz optimistisch gemacht hat, weil ich echt das Gefühl hatte, hier durch diese ganze Corona-Geschichte und nur im Homeoffice arbeiten und dann diese USA-Wahl und all diese Sachen, wo man das Gefühl hat, 2020 läuft nicht so, wie wir uns das gewünscht oder gedacht oder geplant haben. Und sie hat so gesagt, und das habe ich für mich jetzt echt übernommen, sie hat gesagt, ach, das wird alles irgendwie gut. Und sie hat sich jetzt einfach entschieden, zu allem Ja zu sagen und alles mitzunehmen und einfach auszuprobieren und sich so zu verabschieden von irgendwelchen festen Plänen, einfach auf Chancen drauf zu springen und es zu machen und dann zu gucken, was daraus wird. Und das war echt so, so ein Talk, der mich echt mal richtig wieder motiviert hat, wo ich so gedacht habe, ja, da ist Licht am Ende des Tunnels, ja, und man darf sich nicht so reinziehen lassen.
Hast du zu irgendwas Ja gesagt?
Also, seit dem Gespräch?
Zu diesem Podcast.
Schön, dass du da bist. Und auch schön, dass ihr beide da seid, weil das hat dann geholfen, dass Kerstin den Ball rüberspielen kann zu Katja und dann selbst nochmal nachdenken kannst. Ist dir was eingefallen, Kerstin?
Ich musste jetzt an eine Begegnung denken. Vor ein paar Wochen habe ich mich mit Steffi Czerny getroffen, die Gründerin vom DLD, mit der wir mit Cheese Mercedes auch seit 3,5 Jahren eine Kooperation haben und viele tolle Veranstaltungen zusammen gemacht haben auf der ganzen Welt. Und wir haben die ganze Zeit überlegt, was können wir denn dieses Jahr noch machen, und sind ja beide getrieben vom Netzwerken. Und sie hat auch gesagt, ah, weißt du was, wir machen einfach und wir planen einfach an Themen und Ideen für nächstes Jahr und haben jetzt für dieses Jahr eine Digital-Talk-Reihe noch, machen wir noch zusammen und den DLD Sync und sagen, wir lassen uns von da draußen nicht abbringen, ja, von all den Themen, und wir suchen uns neue Themen und wir gehen beim Herzen weiter.
Was sind so Themen, die euch gerade bewegen?
Du meinst jetzt für Schieß Mercedes allgemein?
Du sagst, oder? Wir denken uns Themen aus, wir gehen die Themen an. Gibt es irgendwas, worüber du schon reden kannst?
Also es kommt jetzt ein toller Talk im Anfang Dezember mit der Esther Perel.
Super.
Und da wird es viel um das Thema Beziehungen gehen auf persönlicher Ebene, aber auch die neuen Beziehungen, wie sie sich verändern am Arbeitsplatz. Und ich hatte das Glück, sie ein paar Mal schon zu treffen auf Veranstaltungen und auch so direkt mit ihr in ihrem Austausch zu sein. Und das ist immer wieder inspirierend, wenn du das Ganze, so Beziehungen, ja, von ganz vielen Seiten dir anschaust.
Esther ist so super. Ich habe die zum ersten Mal 2013 auf einer Konferenz auf einem Berg in Utah gehört. Mhm. Und seitdem schwingt die in meinem Orbit so rum und habe sie auch in Berlin schon mal sprechen hören. Total super. Magst du mal kurz ein bisschen was zu der erzählen? Also für die Leute, die das jetzt hören und sie noch nicht kennen, worauf können die sich freuen?
Also Esther Perel ist eine Paarpsychologin, Psychotherapeutin, die sehr viel zu den persönlichen Beziehungen erforscht, zu Arbeitsbeziehungen erforscht, und sie lebt in den Niederlanden und in den USA. Und es ist einfach, sie hat so ein breites Wissen und sie hat auch eine große Podcast-Reihe, die sie immer wieder macht. Und jetzt im Rahmen der DLD Sync-Reihe Anfang Dezember kommt, wird sie einfach über ihre Sicht auf die aktuelle Situation gerade sprechen, was sie aus ihrer Sicht sich geändert hat und wie wir, jeder Einzelne von uns damit umgeht, und wie wir vielleicht unsere Beziehungen neu gestalten oder welche neue Sicht wir darauf kriegen.
Wenn ihr das gerade vorbereitet, habt ihr und wie habt ihr genau über diese Frage vielleicht auch jetzt in den letzten Wochen, Monaten nachgedacht? Also wie haben sich eure Beziehungen verändert oder eure Sichtweise auf Beziehungen verändert? Im professionellen, aber dann natürlich auch im persönlichen Bereich durch die letzten Monate, die sehr anders gelaufen sind, als wir das, glaube ich, uns alle vorgestellt haben.
Ich finde, wie für uns alle ist es, hat Corona hat wie so ein Brennglas funktioniert und hat alles nochmal so klarer gemacht. Und Arbeiten im Homeoffice, wie wir es momentan machen, und wir sind seit März quasi durchgängig im Homeoffice, verändert die Beziehung zu deinem Team, zu den Kollegen unglaublich. Und es ist sehr viel mehr, finde ich, Eigeninitiative notwendig, den Kontakt auch zu halten. Ja? Und mir fehlen persönliche Begegnungen im Büro mit Kollegen, mit denen ich nicht fachlich zu tun habe. Ich bin 8 Stunden am Tag mit Kollegen in Kontakt zu Fachthemen, aber nicht mehr zu anderen Themen. Ja, und das fehlt. Und sag mal, im beruflichen Kontext und im privaten Kontext versuche ich auch ganz, ganz stark Kontakt zu halten. Und ich glaube, wir haben alle unseren Eltern Skype beigebracht und FaceTime. Ja? Und ich erinnere mich noch ganz am Anfang von Corona zu Ostern, habe ich mit meinen Eltern Skype-Frühstück gemacht. Das Osterfrühstück wurde dann per Skype gemacht. Und das hat sich angefühlt, als ob alle am gleichen Tisch sitzen würden. Ja.
Also ehrlich gesagt, mir geht es ganz ähnlich. Ich finde, es ist eine ganz komische Kombination aus Entschleunigung und Verdichtung. Also das heißt Entschleunigung insofern, dass also ich persönlich jetzt sehr viel weniger Dienstreisen habe, keine 45, 50 Minuten morgens und abends im Stau stehe, um ins Büro zu fahren oder nach Hause zu fahren. Viel weniger Veranstaltungen, Events auch abends stattfinden, also man sich viel, viel mehr zu Hause aufhält. Und gleichzeitig ist es aber auch so eine Verdichtung, ich glaube, das, was Kerstin jetzt gerade gesagt hat, dass man theoretisch von morgens 7.30 Uhr bis wann auch immer abends nonstop in irgendwelchen Telefonkonferenzen, Skype, Teams, was auch immer, hocken kann und es einfach auch gar nicht mehr diese Dehnungsfugen zwischen den Terminen gibt, ne, wo man mal im Fahrstuhl steht, mal kurz mit einem Kollegen quatscht, sich einen Kaffee zieht oder so. Das fällt alles weg. Das ist alles wahnsinnig effizient und auch ein bisschen anstrengend dadurch. Also ich finde, man ist echt abends gefühlt viel platter, ja. Also eigentlich sparen wir ein bisschen Zeit, ne? Dadurch, dass diese Reisen und auch dieses Pendeln, dieses zur Arbeit fahren hin und zurück wegfällt. Aber ich habe schon das Gefühl, man muss echt aufpassen, dass das dann nicht sofort alles wieder komplett aufgefressen wird und man so das dann im Prinzip jetzt auch noch zusätzlich mit Telefonkonferenzen belegt.
Ja, definitiv.
Ich würde gern mal die unterschiedlichen Punkte, die wir gerade schon so ein bisschen angesprochen haben, zusammenfügen. Und zwar, Katja, auf dein Gespräch Bezug nehmen, wo du gesagt hast, Claudi hat dir nochmal so die Motivation zurückgegeben, zu Dingen Ja zu sagen und Dinge anzutreiben und zu machen. Dann haben wir über die Frage, wie gehen wir eigentlich mit Beziehungen um, wie gehen wir mit Netzwerk, unseren persönlichen Beziehungen, unseren professionellen Beziehungen um. Und der Frage, wo ist eigentlich die Zeit geblieben, um zu reflektieren. Jetzt mal in die Vergangenheitsmaschine gestiegen, vor 5 Jahren sah das alles ein bisschen anders aus, ne? Wir hatten vielleicht da das Netzwerk, weil wir uns dauernd gesehen haben. Wir haben Beziehungen anders definiert, weil wir den Austausch hatten. Und wir haben vielleicht auch stärker das, den Raum gehabt, um zu Dingen Ja zu sagen. Und worauf ich hinaus will, ist die Frage und die Bitte an euch, uns mal 5 Jahre zurückzunehmen zu diesem Moment, wo ihr Ja gesagt habt, um eine Kampagne zu starten und ein Projekt zu starten, das jetzt sehr groß geworden ist und das vielleicht auch jetzt gerade aktuell genau diese Themen nochmal aufgreift. Ne? Also mutig sein, Dinge anpacken, zu Dingen Ja sagen, aber auch gleichzeitig ehrlich zu sich zu sein, dass manche Dinge vielleicht Zeit brauchen oder nicht ganz so einfach sind. Also könnt ihr uns mal zurücknehmen zu diesem Moment, entweder ob das ein weißes Blatt Papier war oder ein spontanes Treffen, wie sah das aus und wie kamt ihr auf die Idee oder zu der Idee, Schieß Mercedes zu starten?
Katja, vielleicht starte ich damit. Wir haben die Idee zu Schieß Mercedes, zu der Initiative auch so gar ein bisschen früher gestartet als vor 5 Jahren. Ich war damals in einer Innovationsabteilung bei Mercedes, die sich sehr stark Gedanken gemacht hat um neue Geschäftsideen, Geschäftsmodelle. Da haben wir uns natürlich, gucken wir uns immer wieder an, was sind aktuelle Themen, was sind gesellschaftspolitische Themen, wie sieht die Zukunft der Mobilität aus, wer sind Zielgruppen und haben uns natürlich dann auch mal angeschaut, wir sind Mercedes-Benz, wir sind eine Marke, die weithin als männlich dominiert galt auch viel. Wo wir dann gesagt haben, Mensch, irgendwie, da passen Dinge nicht zusammen, beziehungsweise da kann man noch, wo stehen wir da eigentlich gerade? Ja. Und wenn du dir dann mal anschaust, dass ja über 70% aller Kaufentscheidungen, sogar über 80% aller Kaufentscheidungen von Frauen getroffen werden, dass die Branche immer sehr viel mit Stereotypen behandelt wird, also im Sinne von Frauen mögen nur kleine pinke Autos und haben überhaupt keinen Bezug zu dem Produkt. Ich sage, das wollen wir ändern. Mercedes-Benz hat ein anderes Image und hat tolle Produkte. Und gleichzeitig wollen wir was tun, um diese Stereotypen in der Industrie auch dem entgegenzutreten und mit einer anderen Haltung als Automobilhersteller, als Mobilitätsdienstleister aufzutreten. Und das hatten wir so, ja, schon eigentlich 2014 in einem ganz kleinen Team dort. Wir haben dort viel mit weißem Blatt Papier gearbeitet und waren wirklich frei in der Ideenfindung. Und am Ende 2014 waren wir so weit mit den ganzen Zahlen, Daten, Fakten, Business Cases, wie man das so macht in großen Unternehmen. Und haben das dann gepitcht, ja, vor unserem damaligen Vorstandsvorsitzenden, vor dem Marketing- und Vertriebschef. Und haben gesagt, das ist unsere Idee. Wir wollen eine große Initiative starten. Wir wollen Bedürfnisse und Wünsche von Frauen stärker in den Fokus rücken. Und zwar nicht als Kampagne oder als Marketing-Idee, sondern ganzheitlich. Und das muss den ganzen Konzern bewegen. Und da haben wir die Unterstützung bekommen, da haben wir das Go bekommen und haben dann 2015 im September mit der Website gelauncht. Ja, ich kann mich noch gut erinnern, wie ich an dem Samstag da saß und die letzten Freigaben gemacht habe und dann aber gesagt, so, und jetzt geht's raus. Ja. Und wir haben dann, ja, relativ, also Deutschland und Katja waren ganz am Anfang mit dabei. Also das war, wir haben die ersten Veranstaltungen im September noch gestartet, 2015. Und ab dann haben wir es groß gemacht.
Ja, also Kerstin ist so ein bisschen wie die, weiß nicht, die Mutter von Schieß Mercedes oder die Hebamme von Schieß Mercedes, auch immer.
Sehr schönes Bild.
Ich habe mich total gefreut, dass wir als deutscher Markt, als deutsche Vertriebsorganisation von Mercedes-Benz die Möglichkeit hatten, das jetzt diese Idee auch tatsächlich mal auszurollen und zu aktivieren und live zu setzen und zu gucken, wie die Reaktionen sind und was funktioniert und was man noch vielleicht anpassen muss. Und deswegen waren wir quasi als einer der allerersten Märkte mit dabei. Ich weiß gar nicht, Kerstin, wer kam danach dann? Waren es die Chinesen oder?
Ja, Deutschland und China. Ihr wart die Ersten, die auch schon 2015 damit angefangen haben. Und ab 2016 kamen dann weitere Länder dazu.
Es ist super, dass ihr so von, dass ihr das, Kerstin, du erzählst, das ist eine internationale aufgesetzte Initiative und dann Katja so sagt, ja, als Deutschland sind wir dazugestoßen und so. Wie war, also es war von Beginn an schon international aufgesetzt und wie, was waren so Gedankengänge, an die du dich erinnerst, die dahin geführt haben zu dieser ersten Website und vielleicht die ersten Schritte, es groß zu machen?
Also wir hatten schon von Anfang an wirklich dieses Ganzheitliche im Sinn und zu sagen, wir wollen jetzt nicht einfach nur neues Bildmaterial schaffen, ja, sondern von Anfang an hatte die Initiative, die Komponente natürlich, wir wollen eine Community aufbauen oder über Social Media stark einfach einen anderen Zugang zu Frauen schaffen. Aber wir müssen uns auch Gedanken machen, wie sieht es denn eigentlich bei unseren Händlern aus und wie sieht es im Training aus? Und also die Frage, diese Branche ist im Wandel und wie diesen Wandel schaffen wir nur gemeinsam, indem wir auch die Fragen diskutieren, wie sieht denn Mobilität für uns alle aus? Und natürlich, wie das so ist, am Anfang hat man einen Projektplan und eine Idee und sagt, wir starten mit Land 1 und Land 2 und dann rollen wir das sukzessive aus. Und als wir das dann nach dem ersten schnellen Launch und den zwei ersten Ländern 2016 fest etabliert haben, ich bin dann in den Marketing- und Vertriebsbereich gewechselt mit dem gesamten Thema, kamen auf einmal ganz viele Länder der Welt auf mich zu. Ich war damals eine One-Woman-Show, die gesagt haben, tolle Idee, wir wollen das machen. Wo ist der Plan? Wie können wir umsetzen? Und da war es dann wirklich so, okay, loslassen und sagen, das sind die Ideen, das ist die Haltung, das ist das Grundprinzip, das sind die Botschaften, wie ihr was umsetzt, mit welchen Aktivierungen oder Ideen Mexiko startet oder Mittlerer Osten, Österreich, das ist jedem Land selber überlassen. Und deswegen ist es so schön also Katja und ich haben natürlich ein super enges Verhältnis und tauschen uns da total oft aus durch die Nähe, aber auch die Freiheit, dass jedes Land das so gestalten kann und diese Ansprache so gestalten kann, wie es für sich, für die regionalen Gegebenheiten, aber auch für die Rolle der Frau dort und die Themen, die dort für Frauen wichtig sind. Das war uns ganz, ganz wichtig von Anfang an.
Da würde ich gerne mal einhaken, weil ich glaube auch, dass das die große Stärke von Schließ Mercedes ist, dass es halt nicht einfach nur so eine internationale Initiative ist, die dann 1:1 in, mittlerweile sind es glaube ich 70 Ländern, Märkten aufgerollt ist, sondern dass halt wirklich die kulturellen Unterschiede da auch eine Rolle spielen. Also als wir in Deutschland uns überlegt haben, wie wir das aktivieren, wie wir diese Initiative zum Leben erwecken, haben wir halt geguckt, wer ist denn unsere Zielgruppe? Ja? Und genauso haben das die Chinesen und die Russen gemacht und die Kolleginnen in Polen. Und das war total unterschiedlich. Ich fand das auch immer so spannend, wenn ich da mit meiner chinesischen Kollegin mich ausgetauscht habe, was die denn als Schieß Mercedes Aktivitäten so machen. Und dann sagt sie, naja, zum Beispiel mal ganz, ganz beliebt und großartig war so ein Event mit so Ikebana heißt das, ne? Diese Blumensteckkunst, ja. Okay, da waren wir dann eher so, also damit, jetzt so mit Handarbeit und so, da würdest du jetzt wahrscheinlich unsere Frauen nicht so hinterm Ofen hervorholen. Also wir arbeiten zum Beispiel in Deutschland mit dem Verband Deutscher Unternehmerinnen zusammen. Ja? Wir sind stark im Bereich Female Entrepreneurship, ja? Also eher so diese berufliche Komponente. Aber die Freiheit zu haben, das in jedem Markt und Land so zu aktivieren, wie es auch dort sinnvoll und richtig ist. Ich finde, das ist die große Stärke auch von Schließ Mercedes.
Du hast eben schon, Kerstin, ein bisschen darüber erzählt, wie also eine Idee Form annimmt und was alles so ein bisschen gebraucht wird, damit so eine Idee auch in einem großen Unternehmen wie Mercedes Gehör kriegt und wahrscheinlich am Ende auch das Go und das Budget etc. Könnt ihr euch beide aus eurer Perspektive daran erinnern, wie das so ist, also was ihr daraus gelernt habt, was ihr vielleicht unseren HörerInnen mitgeben könnt, wie man sowas effektiv macht. Weil ich kann mir vorstellen, dass diejenigen, die das so hören, vielleicht auch in ihrem Unternehmen sind und sagen, ich habe gute Ideen oder ich habe auch businessrelevante Ideen, die uns weiterbringen könnte, finde aber noch nicht so ganz den Durchbruch, entweder von der Positionierung der Idee oder von der Konzipierung der Idee, von der Vermittlung der Idee und vielleicht den Einfluss auch zu nehmen auf Stakeholder oder andere Entscheider. Könnt ihr aus eurer Perspektive unseren Hörerinnen da von euren beiden Seiten ein bisschen erzählen, was ihr daraus gelernt habt? Katja, vielleicht starten wir mit dir.
Also ich glaube, das, was ich persönlich daraus gelernt habe, ist, dass die eigene Leidenschaft für das Thema eigentlich der beste Motivator und der beste oder die beste Überzeugung ist. Ja, also natürlich müssen wir auch unser Management überzeugen und mitreißen und begeistern für so ein Thema. Und da geht es natürlich auch um Fokus, also wie viel Kapazität, wie viel auch Budget setzen wir ein für so ein Thema. Und Kerstin, ich habe gerade vor ein paar Tagen drüber gesprochen, dass wir so happy sind, dass trotz der schwierigen Situation, in der sich die Automobilbranche im Moment befindet, unser Thema Schieß Mercedes weiter ein Fokusthema ist und auch wirklich nochmal bekräftigt wurde, dass wir an dem Bereich weitermachen müssen. Und ich glaube, es hat auch tatsächlich was mit der persönlichen Leidenschaft zu tun von den Menschen, die diese Themen ja vorantreiben. Und damit meine ich nicht nur mich, sondern auch wirklich mein Team, unsere Projektleiter, die auf dem Thema drauf sind. Also das ist aus meiner Sicht das Erste. Das Zweite ist aus meiner Sicht Klarheit. Also ich glaube, man muss immer wissen, für welche Zielgruppe und mit welchem Ziel mache ich das. Ja? Also ich glaube auch, dass eine Initiative wie Schieß Mercedes so ganz breit und Gießkanne und wir wollen alle erreichen und alle Ziele erreichen, dass das nichts bringt. Also ich glaube, man muss ein bisschen durchaus auch vielleicht ein bisschen nischig unterwegs sein und wirklich fokussiert und sich auch ein bisschen ja reduzieren, wen man ansprechen will und welche Ziele man erreichen will. Und der dritte Punkt wäre aus meiner Sicht Mehrwert, also wirklich zu überlegen, was hat denn meine Community oder meine Zielgruppe davon, dass es diese Initiative, dieses Produkt, diese Dienstleistung gibt. Und das kann nie der Selbstzweck sein. Ja, also es kann auch nie der Selbstzweck sein, dass wir als Unternehmen das toll finden und deswegen machen wir das, sondern immer die Frage, für wen mache ich das und was hat der oder die, in dem Fall die, tatsächlich davon. Und der vierte Punkt wäre aus meiner Sicht Nachhaltigkeit, also wirklich einen langen Atem zu haben. Und wir sind jetzt seit 5 Jahren am Start. Also das ist schon eine ganz gute Strecke, die wir gegangen sind, aber wir haben noch nicht alles erreicht und da ist noch Luft nach oben. Und da muss man auch wirklich eine Weile dabei bleiben. Das ist nichts, was man mal so in 6 Monaten macht und dann springt man aufs nächste Thema.
Du hast jetzt wirklich schon die Punkte genannt, die ich auch schon nennen würde. Und vielleicht zu dem Punkt mit, was du gerade als drittes genannt hattest, das ist der Mehrwert. Es ist ja auch ganz wichtig, dass ich mir Unterstützer suche, dass ich mir Partner suche, wenn ich sowas starte, dass ich mir Sponsoren suche. Allein ist es wirklich schwierig, eine Bewegung, eine Initiative oder überhaupt ein Projekt umzusetzen, gerade in einem Unternehmen. Und da muss ich natürlich dann schon auch einfach gut zuhören. Was sind denn die Erwartungen und die Bedürfnisse meiner Partner? Wie kann man denn gemeinsam an dem Thema arbeiten? Ja, also einerseits brauche ich natürlich schon eine große Unterstützung auch von meinem Management, denn dann kann die beste Idee kommt nicht weiter. Ja, aber dieses in den Dialog gehen, sich ein Team suchen, Mitstreiter suchen und da auch wirklich immer gucken, was bietet mein Thema, meine Idee, meinem Partner für einen Mehrwert und wie können wir gemeinsam Themen umsetzen. Und das ist das eine. Dann natürlich eine Beharrlichkeit, ja, was auch zum Thema, also Nachhaltigkeit ist das eine, aber da eben auch nachhaltig beharrlich bleiben. Und zwar nicht nur mit dem Kopf durch die Wand, sondern schon immer mal nach rechts und mal nach links gehen. Aber dafür einfach authentisch und leidenschaftlich weiter für das Thema kämpfen. Und eine Sache, die ich bis heute immer wieder erlebe und von der man sich nie wegbringen lassen darf, ich nenne es immer dieses N gleich 1, wenn man dann hört, also ich als Frau finde das jetzt irgendwie seltsam oder meine Frau hat das ja jetzt sich angeschaut und für die passt das gar nicht. Ja. Und dazu sagen, diese Spitze, diese Klarheit, die Katja auch gerade genannt hatte, sagen, ja, es muss auch nicht für alle sein und sich davon einfach nicht aus der Ruhe bringen lassen.
Was sind noch weitere Dinge, die ihr aus diesen 5 Jahren gelernt oder mitgenommen habt? Also zum einen, du hast es gerade gesagt, diese Klarheit zu haben, den Fokus zu haben, die Begeisterung. Wie kann man vielleicht auch Begeisterung immer mal wieder aufflammen lassen, wenn vielleicht von rechts oder links die Fragen oder Nachfragen oder nicht Kritikpunkte, aber Irritationen kommen? Also wie kann man das beibehalten in dem Zyklus?
Also wir versuchen ja auch immer, uns weiterzuentwickeln und zu gucken, mit wem wollen wir zusammenarbeiten, welche Projekte unterstützen wir. Und was mich persönlich jetzt auch gerade nochmal sehr motiviert hat und ich denke, was auch echt so Kreise gezogen hat, ist unsere Zusammenarbeit im Rahmen von Schieß Mercedes mit dem Grace Accelerator. Das ist also quasi ein Female Accelerator, wo es darum geht, gründungswillige Frauen in einem Art Summer Camp zu unterstützen, ihre Gründungsidee umzusetzen und zwar wirklich wie in so einer Zeitmaschine. Also die haben dann 2,5 Wochen Zeit, 20 Frauen. Wir haben das jetzt zum dritten Mal gemacht. Und es ist einfach so krass, was dabei rauskommt. Ja, man lernt die am Anfang kennen. Das sind alles tolle Frauen. Die haben auch schon tolle Ideen. Noch nicht ganz ausgefeilt, aber ja, tolle Ideen erstmal. Und dann nach 2,5 Wochen, wenn dann dieser Pitch stattfindet und die dann wirklich ihre ausgeschliffenen Gründungsideen vorstellen und du einfach siehst, was die für einen Riesensprung gemacht haben und wie viel wirklich tolle neue Unternehmen wir dadurch letztendlich auch in die Welt gebracht haben, dann ist das echt was, wo ich sage, das ist nicht irgendwie bunte Bilderchen und Marketing, ne? So wie Kerstin am Anfang gesagt hat, es geht nicht einfach nur darum, das als eine, sag mal, Marketinginitiative zu nutzen, sondern wirklich was zu schaffen, was Handfestes, was Sichtbares, was irgendwie die Welt verändert. Und wir hatten jetzt, wie gesagt, gerade im Sommer dieses dritte Camp und es war echt richtig toll und auch die Berichterstattungen, alle Leute, die da irgendwie am Rande davon mitbekommen haben, waren echt total geflasht. Ja? Also das ist sowas, das motiviert mich und das motiviert, glaube ich, alle anderen auch, die an diesem Projekt mitarbeiten und auch das Management, die dann halt wirklich sehen, da passiert was.
Ja, und das und zu vermitteln, dass es uns wirklich ernst ist mit dem Thema. Also Mercedes-Benz oder für Mercedes-Benz ist das Thema Diversity und Gleichberechtigung, Frauen, also Unterstützung von Mitarbeiterinnen. Es ist uns wichtig und es ist ein Haltungsthema und das wollen wir auch damit vermitteln und dass wir auch diese positive Resonanz bekommen, dass es so wahrgenommen wird von den Frauen weltweit. Und das ist das Schöne.
Also eine Nachfrage noch zu, weil ihr beide so ein bisschen drüber geredet habt. Katja, du nanntest es Nachhaltigkeit und du, Kerstin, Beharrlichkeit. Und der Fakt, dass es eine 5-Jahres-Initiative, die schon innerhalb des Unternehmens auch gedeiht ist. Könnt ihr so ein bisschen darüber erzählen, was konkret man tun kann, um beharrlich zu bleiben? Also welche Tipps würdet ihr da teilen mit den HörerInnen, also Beharrlichkeit oder Nachhaltigkeit und vielleicht, wie kann man durch so Hürden, die in den 5 Jahren wahrscheinlich auch so auf euch zukamen, ne, oder Herausforderungen oder Scheidewege, wie kann man damit umgehen? Wie war das für euch?
Ich glaube, das gilt für viele Bereiche, aber noch umso mehr, wenn man in einem Konzern arbeitet. Am Ende des Tages muss man natürlich Ergebnisse abliefern und das, was man tut, muss nachvollziehbar sein. Also es ist auf jeden Fall hilfreich, KPIs zu definieren, was man erreichen möchte und auch regelmäßig einen Abgleich zu machen, wie sind wir da unterwegs und wenn wir bestimmte Ziele nicht erreichen, was können wir tun, um gegenzusteuern? Also das kann jetzt, denke ich, bei Kerstin sowas sein, was den internationalen Rollout angeht. Also da gab es ja auch Ziele, ne? Wie schnell ist man in wie vielen Ländern, wie viele Frauen erreicht man? Bei uns ist es dann sowas wie, wir haben einen Schieß Mercedes Newsletter, wie wächst der? Ja, also was haben wir uns da für Wachstumsziele gesetzt? Wie viele Frauen wollen wir erreichen? Aber auch Öffnungsraten. Ja, also das ist krass, wie oft dieser Newsletter geöffnet und geklickt wird. Ja, das heißt, das scheint ja irgendwie anzukommen, was wir da machen. Und ich glaube, KPIs auch bei so einem Thema sind trotzdem wichtig, wenn man nachhaltig daran arbeiten will, dann, dass man einfach zeigt, wir sind auf einem guten Weg, aber wir sind noch nicht am Ende und dann kann man mit sowas auch das Management überzeugen.
Ganz genau, ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt und auch nicht stehen bleiben, also sich auch immer wieder selber hinterfragen, immer wieder auch überprüfen, sind die Themen, über die wir gerade reden oder die Maßnahmen, die wir haben, sind das die richtigen? Und das, glaube ich, haben wir über alle Maßnahmen, also jedes Jahr eigentlich gemacht. Ja? Und auch natürlich, wir kriegen ja viel Feedback über die, auch international, von Teilnehmerinnen, von Veranstaltungen, von Zuschriften, von Leserinnen vom Schieß Mercedes Magazin, was dreimal im Jahr erscheint und jetzt auch schon seit 5 Jahren gibt. Und das auch aufzunehmen und auch in die Organisation reinzuspiegeln, also nicht nur in unserem Schieß-Mercedes-Team, sondern auch dann immer wieder zurückzuspiegeln, das positive Feedback nach oben zu zeigen, guck mal, wir haben die Wahrnehmung draußen und dann aber auch intern mit den Partnern, wenn wir ein Verkäufertraining entwickeln, ja, und da zu sagen, das sind die Punkte. Ja, und immer wieder neu auch überprüfen, sind wir da noch, treffen wir noch den Ton.
Ihr habt vorhin ganz kurz schon angedeutet, dass ihr natürlich auch ein Interesse daran habt, innerhalb der Branche, also innerhalb der Automobilbranche, Veränderungen zu schaffen oder voranzutreiben. Inwiefern habt ihr das schon umsetzen können oder inwiefern seht ihr einen Wandel innerhalb der Branche, was die Themen angeht, die ihr über Schieß Mercedes natürlich schon vor 5 Jahren angefangen habt zu setzen? Also wo stehen wir da so ein bisschen, um mal den Branchenblick zu bekommen von euch?
Also ich kann jetzt vor allem natürlich für Deutschland sprechen. Da kann man ganz klar sagen, da ist in der Automobilindustrie in Summe noch ziemlich viel zu tun. Deswegen ist es auch mir ein ganz persönliches Anliegen, eigentlich jede Plattform, jede Möglichkeit zu nutzen, sich da auch mit anderen Partnern und damit natürlich auch mit anderen Herstellern zu vernetzen und auszutauschen. Das findet dann gern auch auf so Drittplattformen statt, also Initiativen zum Beispiel von Facebook oder von Google im Automobilbereich, wo sich dann quasi diese weiblichen Player auch finden. Weil ich glaube, der erste Start oder für Veränderung ist immer ein Bewusstsein. Damit fängt alles an. Ja, also wenn ich erstmal die Transparenz habe und ein Bewusstsein, dass es da irgendwie immer noch ein Ungleichgewicht gibt, ist das sozusagen die Sprungfeder für alles Weitere, für jede Handlung, für alle Aktivitäten, die daraus folgen. Und wir hatten es vorhin ja schon mal, also 70%, 80% aller Kaufentscheidungen werden eigentlich von Frauen getroffen. Und trotzdem sind im Verhältnis so viel weniger Frauen tatsächlich in der Automobilbranche tätig, obwohl sie natürlich auch beim Autokauf mitreden. Also ich glaube, kein Ehemann kauft einfach nur einen Familienwagen, ohne sich mit seiner Frau ausführlich zu konsultieren. Ich glaube sogar, dass sie wahrscheinlich am Ende sagt, links, rechts, so läuft's und vielleicht unterschreibt er den Kaufvertrag noch. Aber letztendlich ist es wirklich eine gemeinsame Entscheidung und die Frauen spielen da eine große Rolle. Und oder kaufen natürlich auch nicht nur Familienwagen, sondern auch für sich selber. Aber da ist es halt auch dann tatsächlich aus meiner Sicht wichtig, überall in der Automobilbranche von der Entwicklung, in der Forschung, in der Produktion, im Marketing halt auch wirklich Frauen zu haben. Ja? Also als Mitarbeiterin, aber auch als Führungskräfte, weil ich glaube, dass es notwendig ist, ein gewisses Wissen und Feingefühl und Empathie auch für diese Zielgruppe zu haben. Und das kann ich selber dann auch super machen, wenn ich in so einem gemischten Team bin. Ja? Also das einfach wirklich an alle Facetten gedacht wird, die Frauen brauchen, wenn sie Autos kaufen, wenn sie Autos nutzen. Und das quasi von Anfang an in die Entwicklung mit hineinfließt, in die Produktion und am Ende natürlich auch ins Marketing. Und da haben wir, glaube ich, in Summe noch ziemlich Nachholbedarf.
Hat sich der Austausch innerhalb der Branche jetzt in Bezug auf diesen Nachholbedarf, wie hat er sich verändert in den letzten Jahren? Und inwiefern lässt sich das noch verstärken? Also tauscht man sich häufiger aus, jetzt über eure Netzwerke, auch mit anderen Herstellern, um genau dieses Thema vielleicht gemeinsam sogar voranzutreiben?
Kerstin, vielleicht kannst du ja auch international was dazu sagen.
Ja, also man trifft sich natürlich auf den unterschiedlichen Veranstaltungen. Auch viele Kolleginnen von anderen Automobilherstellern sind auch immer wieder auf Veranstaltungen von Schieß Mercedes zum Beispiel. Ja. Denn uns verbinden einfach der Sinn für Netzwerken und diese gegenseitige Unterstützung. Ich glaube, also was wir jetzt noch nicht gemacht haben in dem Sinne, sind jetzt reine Branchentreffs, um das jetzt mal so zu sagen, ja, dieses Thema aufzubauen. Wir sind bis heute die einzigen oder der einzige Automobilhersteller, der das, der Schieß Mercedes oder das Thema in so einer ganzheitlichen Art und Weise angeht, ja, der so eine Initiative hat. Und ich glaube, es hat sich aber insgesamt sehr viel getan bei jedem Einzelnen, wie er Zielgruppen anspricht. Und das ist jetzt mal einerseits Frauen, aber auch, ich sage immer, das ist, ja, ob jung oder alt, egal. Ich glaube, da ist auch ein anderes Bewusstsein entstanden und auch ein anderes Bewusstsein bei Käuferinnen. Welche Marke sie interessant oder welche Haltung bietet mir eine Marke, abgesehen vom reinen Produkt.
Ihr habt eben schon so ein bisschen gesprochen, also Beispiele gegeben über Projekte innerhalb der Initiative, die anstehen mit Esther oder die passiert sind, wie Grace, Accelerator. Wo holt ihr euch im Rahmen von Schieß Mercedes, wo holt ihr euch da Inspiration, die ihr erstmal als Input nehmt und vielleicht übersetzt in einen Kontext von Schieß Mercedes und da vielleicht hinsteuert. Was passt da für euch, Kerstin?
Oh, ich glaube, Inspiration, ich bekomme Inspiration quasi tagtäglich, ja, auf ganz viele Art und Weise. Ich lese viel zu den Themen, höre euren Podcast. Ich glaube, da braucht man, wenn man Interesse und eine Leidenschaft, wie es Katja vorhin auch hatte, zu dem Thema hat, ja, dann kommt die Inspiration wirklich über ganz viele Kanäle und sei es über Lektüre. Ich habe jetzt erst die Biografie von Alicia Keys gelesen. Ja, da kommen auch wieder ganz viele neue Themen und die Inspiration, die ich in den letzten Jahren, von der ich sehr viel gezehrt habe, ist die Inspiration mit internationalen Begegnungen, ja, und auf den internationalen Networking-Events, ja, oder auf Konferenzen in Absprachen mit den Kollegen aus den anderen Ländern. Da habe ich ganz, ganz viel Inspiration mitbekommen und die suche ich mir jetzt, indem ich mit ihnen skype.
Also derzeit. Wir haben jetzt in Deutschland das tatsächlich auch so gemacht, dass wir uns überlegt haben, welche Zielgruppen wollen wir erreichen und dann tatsächlich geguckt, wo tummeln die sich denn, ja, wo gibt es denn da schon Communities und Gruppierungen, mit denen wir zusammenarbeiten können und wo wir dann gemeinsam wirklich in einem Co-Creation-Prozess Themen entwickeln können, Projekte entwickeln können. Also gar nicht nur zu sagen, okay, wir haben jetzt die Schieß-Mercedes-Community, die bauen wir jetzt von 0 auf 100 alleine auf, sondern zu schauen, wo gibt es Überschneidungen mit bereits existierenden Communities, mit denen wir dann zusammenarbeiten können. Das kann sowas sein wie Edition F beispielsweise, mit denen wir auch schon seit mehreren Jahren zusammenarbeiten, ne? Die für eine bestimmte Thematik und eher eine etwas jüngere, bewusste und karriereorientierte Zielgruppe stehen, die aber auch die Welt verändern wollen. Das können Partner sein, wie zum Beispiel Wanderlust, die diese nachhaltigen Triathlon organisieren, also wo es eher so um das Thema Work-Life-Balance, Achtsamkeit, Gesundheit geht, oder auch Kooperationen mit Journelle, die ja eine riesige Fashion-Community sind, Lifestyle-Fashion-Community, wo, wie gesagt, auch für uns interessante Frauen sind, die wir natürlich dann mit anderen Themen eher so aus dem Lifestyle- und Fashion-Bereich sozusagen integrieren können. Oder auch Verband Deutscher Unternehmerinnen, da ist natürlich ganz klar, da steht das Thema Karriere und berufliche Weiterbildung und das Thema Führung und Management im Vordergrund. Und ich glaube, dass das wirklich ein Erfolgskonzept ist und war, nicht alles nur sich selber auszudenken und alleine zu machen, sondern sich halt wirklich gute Kooperationspartner zu suchen und mit denen gemeinsam Ideen zu entwickeln, weil die kennen ja ihre Community, die wissen ja, was interessiert die Frauen, die bei uns sind. Und da einfach dann die Kräfte zu bündeln und gemeinsam Projekte umzusetzen, die wir alleine, beide Partner alleine jeweils vielleicht nicht hätten stemmen können.
Ganz genau. Also das gilt genauso auch für die internationale Ebene. Und da wirklich mit Partnern arbeiten und sich gemeinsam überlegen, was können wir machen.
Wie viel von den Inspirationen, die ihr dann, die ihr habt, sind wiedererkennbar in den Themen von Schieß Mercedes. Also inwiefern könnt ihr über Schieß Mercedes auch eure eigenen Leidenschaften oder Themen verwirklichen?
Ach, ich glaube, da steckt natürlich viel Leidenschaft drin, viel persönliche Leidenschaft drinnen in den Themen, aber von den eigenen Vorstellungen darf man sich auch nicht leiten lassen. Denn ob mir persönlich oder Katja persönlich jetzt ein Thema gefällt, ob uns beiden das Gleiche gefällt, das ist nicht das Relevante, sondern es geht ja auch darum, interessiert es meine Schieß-Mercedes-Community, mein Schieß-Mercedes-Community-Mitglied, ja? Die Leserin des Schieß-Mercedes-Magazins, die muss es interessieren. Ja? Diejenige, die bei einem Gracecamp da ist, die muss die Themen für richtig gut und relevant empfinden.
Ich gebe Kerstin total recht. Mein Team würde jetzt wahrscheinlich sagen, ach doch, du kommst doch ständig mit irgendwelchen Ideen um die Ecke. Und natürlich, wenn ich ehrlich bin, natürlich komme ich mit Ideen um die Ecke, die irgendwie aus meinem Lebensumfeld kommen, ja, die mich selber auch beschäftigen. Und ich denke, Mensch, das müssen wir uns doch mal angucken. Da habe ich was gehört, da habe ich was gelesen. Das beschäftigt mich gerade, das merke ich, das ist gerade irgendwie, das ist eine Diskussion. Das bringe ich dann rein, aber ich glaube, ich würde nicht einfach was umsetzen, weil ich das toll finde, sondern ich habe ja zum Glück immer noch einen Filter, nämlich das Team, die dann drauf rumkauen und sagen, nette Idee, aber, Pünktchen. Aber ich muss trotzdem sagen, das eine oder andere, was ich reingebracht habe, ist dann auch auf Resonanz gestoßen.
Also gib mal ein Beispiel, Katja.
Also nicht, dass ich diese Grace-Geschichte per se mir ausgedacht hätte, die kam tatsächlich von meinem Chef, also dem Präsidenten des deutschen Marktes, also der hat den Kontakt hergestellt, aber das Thema viel mehr Entrepreneurship hat mich persönlich interessiert, das haben wir natürlich dann auch weiterverfolgt, ja, also jetzt nicht meinetwegen, jetzt auch nicht seinetwegen, sondern wirklich, weil es Sinn gemacht hat. Aber da merke ich schon, da ist so etwas, wo ich sage, das passt. Oder also ich bin selber Mutter und das war auch so ein Thema, dass wir gesagt haben, oh, wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht nur mit, ich sag mal, extrem jungen Frauen unterwegs sind, sondern vielleicht auch die etwas älteren. Drin und speziell dann vielleicht auch Mütter. Und da haben wir zum Beispiel auch tolle Events gemacht mit Journelle, wo es halt um das Thema ging, ja, berufstätige Mütter, Work-Life-Balance für Mamas und so weiter. Das ist natürlich dann, das liegt mir nahe, da freue ich mich natürlich auch, aber ich würde es nicht dominieren und da quasi das Team zwingen, was umzusetzen, was keinen Sinn macht. Aber es freut mich manchmal, wenn da schon so Themen dabei sind, die mich auch persönlich.
Ja, ich finde es auch schön, die Kombination, weil ja, Katja, du beschreibst so ein bisschen den Antrieb, ne, den Impuls reinzugeben Und Kerstin, du bringst die Perspektive rein, dass natürlich wir Zielgruppen orientiert nachdenken wollen und sagen, welche Wirkung wollen wir denn eigentlich in der Zielgruppe erzeugen. Also ich glaube, die Balance dazwischen ist total gut und spiegelt auch so ein bisschen eure Leidenschaft wider.
Das Thema aus das ist sogar der letzte aktuelle Newsletter, da geht es um die Verletzlichkeit als Superkraft. Aha. Und ich habe da so wahnsinnig viel drüber nachgedacht, weil das zumindest für mein Gefühl her immer so ein Tabuthema ist, zumindest in der professionellen Welt. Verletzlichkeit, zu sagen, Dinge laufen nicht gut oder da habe ich vielleicht einen Fehler gemacht. Wie geht ihr mit dem Thema um? In eurem Job, aber auch wenn ihr den Schritt nach draußen geht und sozusagen in der Vogelperspektive auf eure Arbeit schaut, gibt es eine Situation, an die ihr euch beide erinnert, wo genau diese Frage aufkam, ist das jetzt Superkraft oder wie gehe ich eigentlich mit dieser Verletzlichkeit um?
Also ich habe das Thema dieses Newsletters nicht vorgegeben, aber mein Herz schlug höher, als ich es gelesen habe, weil es mich wirklich angesprochen hat und resoniert hat. Ich glaube, die Leute, die mich kennen, die mit mir arbeiten, ich denke, dass sie unterschreiben würden, dass ich Verletzlichkeit lebe, ja, dass ich das sichtbar mache. Dass ich glaube, dass auch mich tatsächlich zu einer besseren Führungskraft macht und auch authentischer macht. Ich glaube sogar, dass es also zwingend erforderlich ist, aus meiner Sicht, dass weibliche Führungskräfte halt nicht versuchen, tapfer durchzumarschieren und sich nichts anmerken zu lassen und am besten rüberzubringen, es läuft alles, es ist alles unkompliziert, sondern dass es wir eine gewisse Verantwortung sogar dafür haben, für andere Frauen, die nachkommen, halt sichtbar zu machen, was sind auch Herausforderungen, die Niederlagen, was fällt mir schwer, wo bin ich vielleicht auch gescheitert und dann wieder aufgestanden, was habe ich gelernt. Also ich halte das Thema Vorbilder für ganz wichtig, aber halt nicht diese Hochglanzvorbilder, wo man immer denkt, oh, da rutsche ich ab, die sind ja so perfekt. Ja? Da denkst du, oh, nee, da möchte man eigentlich gar nicht mehr hingucken, weil es ja fast demotivierend ist. Sondern ich gucke mir lieber Frauen an, die irgendwie was Großartiges gewuppt haben und die trotzdem irgendwie so anfassbar sind, nahbar sind, ja, wo ich so das Gefühl habe, das ist nicht alles nur rosig und es geht nicht immer nur den Berg auf. Also das ist mir unheimlich wichtig. An sowas ziehe ich mich hoch im Positiven, das motiviert mich und deswegen versuche ich das umgekehrt auch so zu machen. Also wenn ich mit jüngeren Mitarbeitern spreche oder sowas, ich glaube, ich bin da auch sehr, sehr ehrlich. Ich sag mal, auch was das Arbeiten in einem Konzern angeht, ne? Das gibt gewisse Kompromisse, die man da machen muss. Das ist ganz klar, was das Leben als Führungskraft bedeutet, was es bedeutet, auch ja als Führungskraft und Mutter. Auch das ist ein Tauschhandel. Ja? Du kannst alles haben, aber wahrscheinlich nicht alles gleichzeitig. Ja? Das sind bestimmte Kompromisse, die man machen muss. Und die transparent zu machen, das halte ich für fast verpflichtend, dass wir das tun.
Ja, und dabei auch immer ehrlich und authentisch bleiben. Das ist für mich immer ganz, ganz wichtig. Und auch zu zeigen, dass man verletzt ist, wenn ein Thema nicht durchgeht. Ja, das hat man immer im Konzern oder über allen Themen, glaube ich, dass es dann Entscheidungen gibt, warum man das eine oder das andere eben nicht machen kann. Und dann auch zu zeigen, hey, das tut mir jetzt weh. Und auch in der Zusammenarbeit und da einfach gerne auch mal eine Emotion zeigen. Und das macht dich aber zu einer, wie Katja, ja, das macht sich zu einer ehrlichen Führungskraft. Und da auch im Team dann offen anzusprechen, pass auf, das und das lief nicht. Ich weiß auch nicht, wie wir damit jetzt umgehen. Ja.
Habt ihr konkrete Beispiele und Situationen? Ich finde das sehr spannend.
Ja, weil folgendermaßen, das müssen wir einleiten. Also ihr seid beide ja sehr erfahrene Führungskräfte und habt große Initiativen in euren. Also ihr führt eine große Initiative innerhalb eines großen Konzerns und ihr sagt, dass Verletzlichkeit eine Superpower ist, oder euer Newsletter hat es gesagt, dass es Superpower ist, und ihr habt beide gerade so ein bisschen erzählt, dass das eine wichtige Eigenschaft ist, die eine Führungskraft auch zeigen sollte. Jetzt hören das natürlich unsere Hörerinnen, ne, die vielleicht ein bisschen zu Beginn ihrer Karriere sind oder mittendrin, vielleicht 2-3 Jahre oder zweiter, dritter Job. Und die hören das und sagen, ja, das macht Sinn, ich verstehe das. Nur wie genau mache ich das? Was ist denn ein Beispiel? Also wie könnte ich mich denn jetzt verletzlich zeigen, ohne eine Angst zu haben oder eine Konsequenz erleiden zu müssen? Also könnt ihr da einpolen? Könnt ihr unsere Community einpolen, was Verletzlichkeit so wirklich auf dem konkreten Level so betrifft? Vielleicht habt ihr ein paar Beispiele.
Also ich glaube, wenn es um Verletzlichkeit geht, dann geht es ja sicherlich nicht darum, sich in der Betriebsversammlung vor allen nackig zu machen, also mental nackig zu machen, sondern in angemessenen Situationen nahbar und offen zu sein. Und für mich ist das ganz klar in bilateralen Gesprächen, zum Beispiel mit Mitarbeiterinnen oder mit angehenden Führungskräften, wo ich einfach wirklich auch meine persönliche Situation und meine persönlichen Erfahrungen sehr schonungslos teile. Oder auch in kleineren Gruppen oder auf Veranstaltungen, wo Frauen halt zu so einem Thema zusammengekommen sind. Also das Beispiel, was ich vorhin hatte mit Journelle, wo ich einen kleinen Vortrag gehalten habe zum Thema, was es bedeutet, voll berufstätig zu sein, Führungskraft zu sein und irgendwie nicht wahnsinnig zu werden und allem gerecht zu werden und wie das manchmal halt nicht so klappt. Das ist für mich so, wäre so die Basis, wo ich das so mache, ja. Und ich habe das Gefühl, je öfter man das tut, umso leichter fällt es, ja. Du machst es einmal, du machst es zweimal. Und meine persönliche Erfahrung ist tatsächlich, ich habe wirklich bisher nur positive Resonanzen bekommen, ja. Und die Gefahr ist natürlich immer, dass man dann auch wirklich verletzt wird, wenn man sich verletzlich zeigt, ja, dass es irgendjemand ausnutzt oder so. Aber mir ist es persönlich nicht passiert bisher, ganz im Gegenteil. Ich habe da sehr, sehr positive Resonanzen drauf bekommen und es hat mich eher mutig, das mehr und mehr zu machen, ja, und da auch wirklich offen zu sein.
Ich kann dem eigentlich gar nichts Neues hinzufügen. Du hast es super zusammengefasst und ich empfinde das genauso. Und er sagt, es geht um die Ehrlichkeit in der Kommunikation. Ja, und auch wenn du Empathie zeigst, dann bekommst du das auch. Und ich glaube, Empathie hat auch immer so ein, man öffnet sich ja selber.
Mir fallen gerade zwei ganz konkrete Beispiele sehr ein, gut, die ich gelesen habe, also von anderen Frauen. Das eine ist, ich habe ein Interview gelesen mit Jane Fonda, wo sie darüber erzählt hat, wie sie quasi als Mutter agiert hat. Und da hat sie ganz selbstkritisch, ganz offen und ehrlich gesagt, naja, sie hat sich immer um ihre Kinder gekümmert, die waren immer hübsch angezogen, die hatten immer was zu essen, denen ging es immer gut. Aber wenn sie ganz ehrlich ist, sie war nie die Mutter, die nach Hause gekommen ist und auf dem Teppich auf die Knie gegangen ist und sich runtergebeugt hat zu ihren Kindern und denen in die Augen geguckt hat und mit denen gespielt hat, ja. Ich meine, boah, das ist natürlich schon irgendwie eine heftige Aussage. Und sie sagt halt, also sie muss da ganz ehrlich sein, dass sie ja das bereut und schade findet, dass sie das nicht gemacht hat und dass sie jetzt versucht, bei ihren Enkelkindern das doppelt und dreifach halt nachzuholen, ja. Aber ich glaube, das ist eine Frau, die ist super erfolgreich, die muss sowas eigentlich nicht erzählen. Aber ich glaube, es macht sie dann auch irgendwie sympathisch und nahbar. Und das zweite Beispiel, das mir einfällt, ist Sarah Blakely heißt, ich glaube, ihr kennt die auch, die dieses Banks-Unterhöschen macht, wo man so einen flachen Bauch kriegt. Und die, also auch auf Instagram, also wer der nicht folgt, muss das unbedingt machen. Es ist einfach großartig, weil die halt wirklich so aus dem echten Leben zeigt, wie es ist. Also ihr Mann ist beruflich aktiv, sie hat diese riesen Firma, sie haben zusammen 4 Kinder. Und da war vor einer Weile echt so ein Post, da hat sie ein Foto reingestellt, wie sie mit dem Kajalstift sich auf ihren nackigen Oberschenkel im Auto eine Telefonnummer notiert, weil sie in einer Telefonkonferenz war und keinen Stift und keinen Zettel dabei hatte, hinten die 4 Kinder im Auto rumgeschrien haben und sie sich irgendwie die Nummer notieren musste. Und ich denke, also das ist sowas, wo man dann denkt, okay, also auch deren Leben ist nicht rosarot und perfekt. Und ich glaube, das macht dann auch so ein bisschen Mut, so auch den eigenen Weg zu gehen.
Ich würde gerne nochmal, danke Katja für die zwei Beispiele, die sind sehr eindrücklich, glaube ich. Ich würde gerne nochmal einen Schritt ganz kurz zurückgehen, weil mich das sehr interessiert. Wie findet man denn jetzt im professionellen Bereich, wie findet man den richtigen Moment und die richtige Situation, diese Verletzlichkeit dann auch zu zeigen? Also wie tastet man sich daran, dass du jetzt zum Beispiel in einem 1-zu-1-Gespräch merkst, ah, okay, das ist jetzt ein Moment, wo ich vielleicht auch über bestimmte schwierige Dinge, die mich beschäftigen, sprechen kann. Wie kann man das lernen oder ist das ein Gespür, was sich irgendwann entwickelt?
Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man den Mut hat, sich auch ein bisschen unabhängig davon zu machen, was jemand anders über einen denkt. Und ich habe mal so einen Spruch gesehen, irgendwie die gefährlichste Frau auf der ganzen Welt ist die Frau, die sich frei macht von den Erwartungen anderer. Und ich glaube, dass das stimmt, weil wir doch irgendwie am Ende des Tages soziale Wesen sind und gefallen wollen. Und je mehr Freiheit wir davon bekommen, ja, zu gefallen und angepasst zu sein und nicht aus der Reihe zu tanzen und so weiter, je mehr uns das gelingt, umso mehr Verletzlichkeit können wir auch zeigen, weil wir halt keine Angst haben, dass das jemand ausnutzt, weil die Konsequenz wäre, okay, selbst wenn sie es ausnutzen, ja, es berührt mich nicht, ja, weil es mir nicht so wichtig ist, was andere von mir denken. Und also für mich persönlich, bin jetzt über 45, ist das echt so ein Prozess gewesen, wo ich so merke, dass ich da mittlerweile auf einem ganz guten Weg bin, aber das war ein langer Weg, muss ich schon sagen. Also sich so ein bisschen frei zu machen. Und ich kann es auch so offen sagen, auch gerade in einem Konzern, ne? Also dann gibt es ja schon, ich sag mal, so ein, vielleicht auch eine bestimmte Rolle, die man innehat oder ein bestimmtes Image. Und ich sag mal, davon sich ein bisschen frei zu machen und auch damit zu spielen. Also es gibt mir mittlerweile wirklich so eine emotionale und mentale Freiheit. Und dann ist es auch leichter, verletzlich zu sein.
Und wie du gerade sagtest, es ist auch ein Prozess. Ja, ich glaube, das kommt nicht von heute auf morgen. Also würde ich zumindest bei mir auch sagen. Und es ist ein Gespür. Ja, du kannst nicht sagen, oh, die Person ist so, da kann ich das so machen. Sondern es ist ein Gespür. Und je mehr positive Situationen, die man erlebt hat, in denen es gut war, nahbar zu sein oder sich mal von der verletzlichen Seite zu zeigen, desto mehr lernt man oder habe ich gelernt aus den Situationen. Ja? Und genau.
Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie Frauen das in Führungspositionen machen können und wie hilfreich das auch ist, in dem Sinne dann als Vorbild zu agieren für jüngere Frauen, die im Unternehmen vielleicht auf einen selbst schauen. Wie lässt sich das denn übertragen auf die männlichen Kollegen und die Kollegen, die auf gleicher Ebene sind, um diese Verletzlichkeit sozusagen wirklich als Führungsstil oder Führungselement zu etablieren und nicht nur, dass es bei den Frauen liegt, sondern vielleicht als Unternehmenswert allgemein sich etablieren lässt. Habt ihr damit Erfahrung bei euch?
Also ich würde sagen, mir persönlich macht das auch viel mehr Spaß, wenn auch mein männliches Gegenüber Verletzlichkeit zulässt, weil am Ende des Tages, wenn man im professionellen Kontext zusammenkommt, ist es ja eine bestimmte Rolle, die man innehat. Und die Funktion und die Rolle, die ich habe, ist am Ende des Tages, ist das ein Mäntelchen. Ja? Also das ist etwas, was ich für eine bestimmte Zeit bekommen habe. Ja? Aber das bin ja nicht ich. Das ist auch nicht mein Gegenüber. Unter diesem Mäntelchen ist ja noch jemand anders. Da ist eine Persönlichkeit mit allen möglichen Leidenschaften, mit Interessen, mit Werten, mit Erfahrungen. Ja? Und für mich persönlich ist es auch immer interessanter, wenn jemand da so ein bisschen mal sein Mäntelchen lüftet und man drunter gucken kann. Und meine Erfahrung ist, je mehr ich das selber mache, dann macht der andere das auch. Das ist so ein bisschen wie bei dem Spruch, wie es in den Wald hineinruft, so schaltet zurück. Ich glaube, man darf nicht darauf warten, jetzt lass mal erstmal den anderen sich verletzlich zeigen und dann öffne ich mich vielleicht auch. Ich glaube, man muss es einfach selber machen. Und da ist für mich auch kein großer Unterschied, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Weil ich glaube, dass manchmal glaube ich sogar, dass die Männer es als Führungskraft oder auch ja in ihrer ja zugeordneten Männerrolle manchmal sogar echt viel schwerer haben, als wir aus diesem Korsett und frei zu machen. Und es tut eigentlich allen gut, Männern und Frauen, sich da mehr zu öffnen und wirklich als Menschen zu zeigen, ja, und nicht nur in ihrer Rolle als Manager oder Führungskraft und so weiter.
Ja, deswegen sind ja gemischte Teams einfach auch wichtig, ja, dass du nicht nur in deiner eigenen Blase arbeitest, sondern wirklich die viel, viel gelobte Diversität in den Teams hast, ja, denn die macht es wirklich ein Zusammenarbeiten anders und ich glaube besser.
Ja, ich finde schön dieses, also den Impuls, es vorzuzeigen, ne, vorzuleben. Ich sehe das als in meiner Arbeit als Führungscoach, sehe ich das auch, dass wenn zum Beispiel den Workshop-Tag eröffnest oder eine Team-Coaching-Session eröffnet und der Geschäftsführer oder Geschäftsführerin in den Eröffnungsworten schon Verletzlichkeit zeigt. Ne? Und zum Beispiel gibt es eine besondere unternehmerische Herausforderung gerade, die eine Angst auslöst oder eine Unsicherheit auslöst. Und die auszusprechen, also wenn die Führungskraft oder in dem Fall der Geschäftsführer, Geschäftsführerin, die das ausspricht, setzt das so den Ton für den Rest des Tages und setzt das Level, mit denen, wo die anderen dann auch einsteigen können. Auf dem Level von Verletzlichkeit ist es okay, miteinander zu arbeiten oder zu sprechen, obwohl wir in einem beruflichen Umfeld sind und wie du sagst, Katja, unsere Rolle, eine Rolle für das Unternehmen auch zu tragen haben und uns auszuspielen zu haben. Deswegen dieses Vorleben ist auf jeden Fall auch was, was ich in meiner Arbeit in Wirkung total viel sehe, ist je, ne, also jetzt im Bildlichen noch, je schneller und besser man die Hosen runterlässt, dann sagen die anderen, da steigen die anderen auch mit ein und kreiert wirklich so ein viel vertrauensvolleres, komplizenhafteres Miteinander.
Ich würde gerne auf einen Themenkomplex eingehen, der auch immer wieder in unseren Gesprächen mit anderen Frauen Wichtigkeit einnimmt, nämlich diese Frage nach dem Lernen. Und dem nach dem kontinuierlichen Lernen. Wir haben vorhin darüber gesprochen, wo nehmt ihr Inspiration her, wo nehmt ihr neue Ideen her. Mich würde sehr interessieren, wie ihr euch weiterbilden, ist vielleicht das falsche Wort, aber wie ihr lernt, wo ihr neues Wissen hernehmt, wie ihr euch auch Räume dafür schafft und jetzt bildlich gesprochen zeitliche Räume dafür schafft, zu wachsen in eurer Rolle, in der Funktion, in der ihr seid, entweder mit Blick nach vorne im Professionellen oder thematisch. Ich weiß nicht, wer von euch gerne anfangen möchte oder wer da vielleicht einen Impuls verspürt.
Ich glaube, ich lerne jeden Tag ganz viele neue Sachen, ne? Also ich glaube, das verbindet uns alle. Aber ich habe gelernt, dass ich mir Zeit nehmen muss, ne? Um wirklich mich in neue Themen auch einzuarbeiten. Man konsumiert ja unheimlich viel, aber ich muss es mir dann auch aufschreiben, ne? Was ich sehe. Ich muss es mir in Dokumenten zusammenfassen, ob es jetzt im Laufwerk ist oder dass ich, und dann wieder die Zeit nehmen am Ende der Woche, ich lese mir die Sachen durch, die mir im Laufe der Woche begegnet sind, ja, und behalte sie dadurch anders. Und wir haben natürlich bei uns im Konzern eine ganz tolle, wir nennen sie Corporate Academy, ja, wo es ganz viele Trainings gibt und Weiterbildungsmaßnahmen, die jetzt in diesem Jahr auch sich sehr natürlich auf digital umgestellt haben. Und dann, ob es jetzt um Führen von virtuellen Teams geht oder effizientes Arbeiten oder interkulturelle Studien, das kann man alles machen. Das Angebot ist da. Ich habe gelernt, dieses Angebot auch anzunehmen. Das war für mich schon einfach ein Schritt. Und sich dafür dann auch zu sagen, so, und ich nehme jetzt an dem Freitag, blocke ich mir meinen Kalender und ich mache jetzt dieses virtuelle Training. Oder ich investiere, wenn ich sehe, wir haben ja jetzt in den ganzen letzten Monaten, haben ja jeder von uns ganz viele Webinare auch erlebt, ja, und sage, ach, das interessiert mich und jetzt blocke ich mir das eben ab 18 Uhr und ich investiere Freizeit dafür.
Also da kann ich Kerstin zustimmen. Ich bin seit über 17 Jahren beim Daimler, wie man das so schön sagt. Und ich glaube, dass wir tatsächlich ein Unternehmen haben, was uns unheimlich unterstützt, was so Weiterbildung angeht, fachlicher Art, aber vor allem auch auf dem Weg zur Führungskraft. Also ich glaube, da habe ich so viele Führungs- und Kommunikationstrainings bekommen. Also das ist wirklich atemberaubend. Wobei da natürlich immer die Frage ist, ne, Anwendung. ist immer schön, dass man im Seminar lernt, wo man dann 3 Tage vollgepumpt wird und hochmotiviert ist und dann gehst du in den Alltag und dann, okay, dann wird es spannend, kriegst du es hin. Also das haben wir auf jeden Fall auf der einen Seite, und auf der anderen Seite ist es bei mir tatsächlich so, dass ich unheimlich neugierig bin und sehr, sehr viel lese, also Bücher, auch, also nicht nur Belletristik, sondern auch viele Fach- und Sachbücher. Ich bin großer Fan von allen möglichen Printmagazinen, teilweise auch, die ich mal aus dem Ausland tatsächlich abonniert habe, wo ich dann da sitze und lese und stifte, markiere und damit markiere und Zettelchen rausreiße und so weiter. Weil ich tatsächlich glaube, dass Kreativität und Innovation gar nicht unbedingt so komplett auf der grünen Wiese entsteht, sondern das ist, wenn man etwas kombiniert, was so noch nicht kombiniert wurde, oder etwas aus einem Gebiet in ein anderes trägt. Und deswegen ist es, glaube ich, für jemanden wie mich als Marketingleiterin super wichtig, einfach wirklich so am Puls der Zeit zu sein. Was passiert in der Gesellschaft, in der Politik, im Bereich Lifestyle, Fashion, also da wirklich ja offen zu sein und dann zu gucken, ah, da sind Trends, da bewegt sich was, da kann man was kombinieren oder könnte man doch das mit dem und so weiter zusammenbringen. Und ich glaube, aus diesen Sachen lerne ich auch wahnsinnig viel. Ja.
Kannst du, Katja, du hast über Bücher gesprochen und dass du viel liest, Sachbücher, aber auch Belletristik. Und vielleicht, Kerstin, kannst du auch schon mal drüber nachdenken. Jetzt nicht, dass ich frage dich nach dem besten Buch oder so, ne? Weil das ist, glaube ich, dann schwierig so auszuwählen, weil das ja auch oft eine gewisse Zeit reinpasst. Aber könnt ihr euch an ein Buch erinnern, was ihr, wenn ihr es könntet, oder vielleicht habt ihr es auch gemacht, am öftesten verschenken würdet an jemand anders? Und warum?
Also ich glaube, die Frage habe ich schon öfters mal gehört und immer wieder gleich beantwortet. Also sowohl, was ich tatsächlich als eins meiner Lieblingsbücher sehe und was ich auch wirklich wahnsinnig oft an andere Frauen verschenkt habe. Und jetzt total Überraschung, es ist die Autobiografie von Jane Fonda, My Life So Far, weil die halt wirklich auf 60 Jahre ihres Lebens zurückguckt und so schonungslos mit sich selber ist und so offen und so ehrlich und so viel erlebt hat und so viel Learnings daraus gezogen hat, dass es eigentlich tatsächlich ein Buch über Verletzlichkeit und Resilienz, kann man sagen, und persönliches Wachstum. Von daher habe ich das wirklich schon ganz oft verschenkt. Aber ich lese nicht nur Bücher von Frauen. Ich im Moment habe ich gerade auf meinem Nachttisch Think Like a Monk von dem, wie heißt der, Jay Shetty, der irgendwie 3 Jahre tatsächlich wirklich als Mönch in Tibet gelebt hat und dann aber losgezogen ist, das, was er da gelernt hat, quasi in die westliche Welt zu tragen. Also es ist jetzt nicht, wo du sagst, oh, hast du noch nie gehört oder so. Es ist ja völlig überraschend, was der erzählt. Aber manchmal ist es ja dann so, wenn man es dann nochmal in so einer kompakten Art und Weise liest und hört, dass man dann vielleicht so Connection macht. Und es ist wirklich so ein Buch, wo ich manchmal so ein paar Seiten lese und es ist wie so wie mentale Kopfmassage, ja. Also weil es einfach, das sind so schöne Gedanken. Und wenn gerade das Hamsterrad sich total dreht, dann denke ich manchmal, also nicht, dass ich selber Mönch werden möchte, aber ein paar von den Sachen kann man, glaube ich, auch echt gut in unser volles Leben integrieren.
Wie viele Bücher hast du gelesen dieses Jahr?
Na, ich lese, also ohne Quatsch bestimmt, also ich lese immer tatsächlich 2, 3 Bücher parallel, also ein Belletristik und vielleicht 2 Sachfachbücher, also von daher, keine Ahnung, 2 Bücher in der Woche oder so, also schon ziemlich viel. Wow. Ja, wobei ich sagen muss, während Corona ist mir Belletristik, also gerade im Lockdown, ist mir unheimlich schwer gefallen. Bin überhaupt nicht mehr rangekommen. Mein Buchclub war schon ganz entsetzt, weil ich immer gesagt habe, oh Gott, ich habe das Buch noch gar nicht fertig gelesen. Habe ich mich sehr, sehr so eher auf sachliche, fachliche Themen gestürzt und war nicht irgendwie, konnte mich gar nicht öffnen für diese belletristische Welt. Und Ja, ich überlege gerade, welches Buch das war, was dann mir den Weg zurückgeführt hat. Ich überlege nochmal.
Also ja, auf jeden Fall. Witzig, weil bei mir war es genau umgekehrt. Ich bin halt genau in Romane eingestiegen, während ab März und hab glaube ich, während der Corona-Zeit 17 Romane gelesen, weil ich keinen.
Hat sich weggeträumt.
Ich konnte keinen zusätzlichen Input aus Sach- und Fachbüchern nehmen. Das war einfach zu viel Input. Ging einfach nicht. Ich brauchte Ablenkung. Kerstin, ist dir was eingefallen?
Also mir ging es ähnlich. Ich habe jetzt in der Corona-Phase oder auch in dieser ersten Lockdown-Phase viel, viel Belletristik gelesen. Ich lese auch immer so 2-3 Sachen gleichzeitig, ja, und eine Mischung aus Sachbuch und Belletristik. Also 2 Bücher, die mich jetzt auch so in den letzten Monaten immer wieder begleitet haben, ist einmal ein Buch von der Katja Riemann. Ja, das hat, heißt irgendwie Jeder hat, niemand darf. Da hat sie so ihre Arbeit mit den Nichtregierungsorganisationen beschrieben. Sie engagiert sich ja wirklich sehr, sehr stark bei NGOs, bei den unterschiedlichen Organisationen. Und die einzelnen Geschichten zu lesen, wie sie in Kathmandu war oder in Kosovo, in Rumänien, in den unterschiedlichsten Ländern und dort die Arbeit erlebt hat. Ja, das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt. Liegt vielleicht auch daran, dass ich letztes Jahr eine Woche Urlaub in Ecuador verbracht habe mit Plan International und dort die Kehrseite unserer Welt kennengelernt habe und auch im Flüchtlingslager war. Und dann hat mich das so sehr, sehr berührt und geprägt, ja, das von ihr zu lesen. Und ein anderes Buch ist von der Caroline Criado Perez, heißt Unsichtbare Frauen. Und das ist nicht so leicht zu lesen, aber es geht darum, wie Daten, also sie hat ganz viele Daten und wie mit Daten eigentlich auch Frauen unsichtbar werden. Und sei das jetzt in dem Mobilitätssektor oder im Gesundheitssektor. Und ja, sie zitiert ganz, ganz viele Quellen. Also man muss sich schon sehr gut konzentrieren und ich habe ganz viele Post-its reingemacht und unterstrichen. Ja. Und ja. Das sind jetzt so 2 Bücher.
Voll schöne Beispiele.
Ich schreibe mir die alle auf meine Liste.
Wir schreiben die auch alle in die Shownotes rein.
Damit, ich komme nicht so zum Lesen mit 2,5-jähriger Tochter. Ich habe David und ich waren zusammen im Urlaub in Frankreich. Ich habe das erste Mal, ich glaube, nein, seit 2 Jahren, 2 Bücher komplett bis zum Ende lesen können und bin damit, glaube ich, eine Woche lang hausieren gegangen, weil ich so stolz war. Und jetzt kommt's mehr wieder dazu, dass ich die Zeit finde, aber ich lese auch eher parallel.
Isa, da musst du aber unbedingt lesen, The XX Brain von Lisa Mosconi heißt die. Und das ist eine Wissenschaftlerin, die sich mit dem weiblichen Gehirn auseinandersetzt und besonders nach solchen einschneidenden Erlebnissen wie Schwangerschaft und Kind haben, wo immer alle sagen, Mommy Brain, ne?
Ja.
Also man vergisst alles. Aber nein. Also das Gehirn wächst danach.
Das kommt wieder.
Mehr als je zuvor. Also du musst... Also, ist wirklich total spannend, ja.
Ja, schreibe ich mir auch.
XX-Brain, ja.
Voll gut. Ich glaube, wir haben eine richtig gute Liste an Empfehlungen, die wir euch in die Shownotes reinpacken. Die Zeit rennt. Wir wollen eure Zeit respektieren auf jeden Fall. Wir wollen aber auch noch ganz viele Sachen fragen. Bevor wir in unsere Abschlussrunde gehen mit den Fragen, die wir auch allen anderen Gästinnen fragen, wie sieht denn die Zukunft aus für Schieß Mercedes? Worauf können wir, du hast eben schon, ne, vielleicht jetzt weniger auf Projektseite, ne, wie das Projekt, was ihr jetzt mit Esther Perel und mit DLD jetzt plant, aber vielleicht, also was bringt die Zukunft noch? Wir schauen jetzt auf 5 Jahre zurück, was bringen die nächsten 5?
So,
jetzt seid ihr erstmal baff.
Und dann ergänze ich aus Deutschland.
Ja, genau. Also wir feiern immer noch 5 Jahre Schieß Mercedes. Das bringt auf jeden Fall die nächsten 5 Wochen und noch ein bisschen länger. Und sag mal, das eine, was wir jetzt mit das vorhin erwähnte machen, ist auf unseren eigenen Kanälen ganz, ganz tolle Formate. Jetzt auch Mentoring-Sessions, zum Beispiel mit einer Christina Mittermeier, einer Fotografin, die auf National Geographic arbeitet und mit unserer ganz tollen Marketing-Chefin, der Bettina Fetzer. Und wir machen noch ein großes Panel zur Mobilität in der neuen Normalität. Das kommt jetzt alles noch. Und wir wollen Schieß Mercedes weiter wachsen lassen. Wir sind jetzt in über 70 Ländern und da wollen wir wirklich die Initiative weiter verankern. Und wie wir es vorhin schon so oft gesagt hatten, dass es nachhaltig bleibt. Und ich habe immer mal wieder die Verkäufertrainings auch angesprochen und wir haben tolle Trainings entwickelt, die haben wir jetzt digitalisiert in diesem Jahr, die werden wir auch weiter ausrollen, dass wir natürlich auch immer mit den Kollegen auch im Kontakt sind, die in den Autohäusern arbeiten, ne? Und dass ich natürlich da auch diese Haltung vermittle und wachsen, weiterentwickeln und uns fallen bestimmt ganz, ganz viele tolle neue Dinge, Projekte ein, wie wir Schieß Mercedes stärken können. Und wenn wir irgendwann mal wieder uns alle persönlich treffen können, dann freuen sich auch alle international, wenn wir wieder Menschen, Frauen zusammenbringen können, auf die Bühne bringen können und da einfach die Erfahrungen teilen können.
Du und wir, Kerstin, wie können denn unsere Hörer mehr über die Projekte erfahren, die auf sie zukommen? Können sie sich da irgendwo anmelden, bei einem Newsletter? Oder?
Ja, also Newsletter hat ja gleich ganz viel. Ansonsten haben wir den Schieß Mercedes Instagram-Kanal, den LinkedIn-Kanal auf unserer Webseite Schieß Mercedes, haben wir jetzt eine große Rubrik, wo man sich für diese Mentoring-Sessions anmelden kann, beziehungsweise da muss man sich bewerben und für die anderen Dinge anmelden kann. Und die Katja hat einen ganz, ganz hervorragenden Newsletter und ich glaube, der geht auch weiter.
Der geht auf jeden Fall weiter und alle, die zuhören, müssen sich jetzt unbedingt anmelden. Wir schreiben den ja nicht selber, sondern wir haben ganz großartige Gastautorinnen, das muss man wirklich sagen, die wiederum andere tolle Frauen aus ihrem Umfeld interviewen. Also das ist nicht irgendwie jetzt nur so eine Mercedes-Nabelschau oder so, sondern es ist wirklich sind spannende Einblicke in, was Frauen bewegt, was andere Frauen machen. Also das kann ich jedem ans Herz legen, einfach mal googeln, Schieß Mercedes Newsletter und dann poppt da gleich die Anmeldung hoch.
newsletter.schießmercedes.de.
Ach, du weißt das sogar besser als ich, David. Da braucht man nicht googeln, da gibt es gleich eine
URL. Gibt es denn David für?
Ja, ja, das hört ihr doch immer in der Intro, ne? Dass wir,
ja, stimmt.
Genau.
Wir haben immer drei Fragen, die wir jeder Frau bei uns im Podcast stellen. Manchmal stellen wir sie um oder passen sie an. Wir haben gerade ganz viel über Bücher gesprochen und über das Lesen gesprochen. Welchen Titel würdet ihr eurem Buch geben? Das Buch über euer Leben.
Unserem eigenen.
Ja,
unserem eigenen
das Buch über euer Leben. Welchen Titel müsste das, sollte das haben, könnte das haben?
Also ich glaube, bei mir wäre es Hashtag always curious oder immer neugierig oder sowas in der Art.
Oh je, gute Frage. Also ich glaube, lass mal überlegen, ich würde wahrscheinlich Haltung ist alles nehmen. Das ist so ein Credo oder so ein geflügeltes Wort meines Großvaters gewesen, der immer gesagt hat, Haltung ist alles. Und für mich ist es aber so die Haltung als Grundeinstellung, ja, als Mindset. Zu sagen, wie gehe ich mit, was ist meine eigene Haltung, was ist der Umgang mit mir selber, aber auch ich brenne für Themen, die eine Haltung ausdrücken. Haben wir mit Schieß Mercedes gemacht. Ja, und das zeigt eine Haltung und ich glaube, ja.
Was hat der damit gemeint? Kannst du, was hat dein Großvater damit gemeint, wenn er das sagte?
Ja, Haltung beziehen, und zwar jetzt weniger in diesem, ja, gerade Rücken, ja, das hat er vielleicht auch manchmal gemeint, aber wirklich zu sagen, wie ist deine Grundeinstellung zu Themen, ja, was ist deine Philosophie und bezieh Stellung zu Themen und steh dafür ein und ja, mir sind einfach auch Themen wichtig, die eine Haltung ausdrücken. Und deswegen ist es so toll, dass Mercedes eine Haltung zum Thema Frau bezieht.
Darf ich da eine Nachfrage stellen?
Ja, klar, das ist doch dein Podcast.
Ja, nee, weil ich wollte jetzt eigentlich auf die nächste Frage eingehen, aber wie merkst du, wenn du dich von deiner Haltung entfernst und wann oder wie gehst du dann damit um? Wie kommst du wieder zurück zu deiner Haltung?
Oh, ich ziehe mich erstmal so, ich knabber da sehr lange dann mit mir, ja, und ziehe mich erstmal ganz in mich zurück und ritt da auch gar nicht drüber und ja, dann beziehe ich einfach wieder Stellung und ja, das ist so ein Prozess, der dann innerlich abläuft. Da muss dann mal kurz weg von allem.
So ein inneres Zentrieren wieder.
Genau, genau. Mhm.
Katja, hast du sowas auch schon mal gefühlt? Also so Entfernung von der eigenen Kompassmitte?
Ja, also bei mir ganz klar manifestiert sich das auf jeden Fall körperlich. Also ich kann das wirklich körperlich spüren. Und das ist für mich dann auch so das Signal, ups, Richtungswechsel, das fühlt sich im wahrsten Sinne des Wortes nicht gut und nicht richtig an. Und da muss ich auch sagen, habe ich auch über die Jahre jetzt gelernt, da viel stärker drauf zu hören, weil ich glaube, wir alle haben eine gute Intuition. Das ist nicht, dass wir die nicht haben oder dass die komplett verloren gegangen ist, sondern es geht halt auch wirklich darum, darauf zu vertrauen, ja, und zu sagen, ja, was ich da spüre, da will mir irgendwie mein Unterbewusstsein irgendwas sagen, ja, ohne jetzt esoterisch zu sein, aber ich glaube, wir sind oft so sehr stark in unseren Köpfen und versuchen sehr rational Sachen zu erklären, zu bewerten, zu entscheiden. Und ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr auch wieder so auf dieses Gut-Feeling, dieses Bauchgefühl gehen.
Ne? Ja.
Also Kopf, Herz, Bauch, wo im Körper platzierst du das dann, dieses Gefühl, wenn du das
spürst? Das wird aber sehr intim, David.
Ach so. Aber das ist.
Nein. Ich glaube, bei mir ist es tatsächlich hier im Bauch. Da gibt es auch so diesen Spruch, es schlägt mir irgendwie auf den Magen oder so. Also wenn ich irgendwie krank werde, dann, wenn irgendwas nicht gut läuft, dann tatsächlich tatsächlich im Bauch.
Ja, Bauchgefühl. Super.
Da ist es, das Bauchgefühl, ja. Cool, danke.
Ja, danke für den Umschweif, nochmal, den Exkurs. Wir haben vor einiger Zeit Tina Müller, CEO von Douglas, getroffen zum Gespräch. Und wir fragen unsere Gästin immer, welche Frage sie der nächsten Frau im Podcast-Gespräch stellen würden, ohne zu wissen, wer sie ist. Und Tina wusste nicht, dass wir uns jetzt heute mit euch treffen. Und ihre Frage war, ob sich eure Sicht auf die Dinge in den letzten Monaten und vor allem natürlich jetzt auch in Bezug auf die Pandemie geändert hat und ob sich euer Blick auf die Welt und sozusagen euer generelles Wertegerüst verändert hat. Wer möchte von euch da starten?
Frage,
ja, ist eine sehr komplexe Frage.
Fang du mal an.
Ich hatte ja ganz am Anfang schon gesagt, Corona hat wirklich ja wie so ein Brennglas funktioniert. Und du hast jetzt auch gerade gesagt, es braucht ein festes Wertegerüst, ja, oder Haltungsgefüge, hat man ja gerade auch schon gesprochen. Und das ist umso wichtiger. Und da, wenn ich jetzt mal aus der Sicht vom Unternehmen sprechen würde, auch hat man als Unternehmen, als Mitarbeiter eines Unternehmens auch die Verantwortung, dieses Wertegerüst klar zu zeigen und da auch Stellung zu beziehen. Und wir haben viel, viel in den letzten Monaten dafür auch gemacht. Auch Mercedes hat eine große Kampagne gemacht mit Donate Our Reach, also wo wir die Reichweiten der Social Media Kanäle, und das haben wir für Schieß Mercedes auch gemacht, zur Verfügung gestellt haben, um zu informieren, um Tipps zu geben, wie man sich verhält. Und ich glaube, das ist umso wichtiger in diesen Zeiten.
Also wenn ich noch persönlich ergänzen kann, bei mir haben sich jetzt nicht grundsätzlich Werte geändert. Ich glaube, es ist mir nochmal bewusster geworden, was mir wirklich wichtig ist, ja, und warum, und dass das auch Priorität haben muss, dass ich dafür einstehen muss. Aber was sich vielleicht verändert hat, ist tatsächlich, ich bin jetzt nicht so eine totale Öko-Tante, aber das ist schon so ein Thema, Richtung Konsum, ja, dass ich wirklich festgestellt habe, um Gottes Willen, was ich alles eingekauft habe davor, ja. Also, wo ich wirklich jetzt so denke, boah, also ich brauche nie wieder irgendwas kaufen, klamottenmäßig auf jeden Fall. Mal abgesehen davon, im Homeoffice sitzt man eh nur in Jogginghose. Also bei mir ist es definitiv so, dass ich wirklich so gedacht habe, also das werde ich auch nach den Lockerungen, nach der Pandemie auf jeden Fall beibehalten, da sehr viel kritischer zu konsumieren, bis hin zu auch kritischer zu überprüfen, welche Geschäftsreisen notwendig sind. Ich glaube, das gilt auch für uns als Gesamtunternehmen, dass wir, glaube ich, nie wieder so intensiv geschäftlich reisen werden, wie wir das gemacht haben, weil wir einfach festgestellt haben, wenn es muss, dann geht es auch vieles, nicht alles, aber vieles tatsächlich auch über digitale Medien. Also das sind so ein paar Sachen, wo ich ja, wo ich dann ein bisschen genauer jetzt hingeguckt habe und glaube ich auch definitiv jetzt was geändert habe und auch das beibehalten werde. Hoffe ich.
Ja, voll schön. Vielen Dank fürs Teilen, ja.
Also ihr habt schöne Antworten zu einer komplexen Frage gegeben. Tina Müller, hoffentlich hast du damit eine kleine Dosis Inspiration nochmal gekriegt. Jetzt die Frage an euch. Jetzt dürft ihr eine Frage stellen an die Frau, die in der nächsten Folge des Podcasts zu Gast sein wird, ohne zu wissen, wer es ist. Was wollt ihr gerne von ihr wissen?
Das macht Kerstin jetzt, die Frage.
Ihr dürft sogar zwei stellen, das ist halt der Bonus. Ne?
Wir machen eine richtig gute.
Eine richtig gute, okay, dann schmeiß mal ein paar ins Rennen.
Ja, genau. Bei Schieß Mercedes geht es um Female Empowerment. Das liegt Katja sehr, sehr am Herzen, es liegt mir sehr am Herzen, es liegt allen Teams, die für Schieß Mercedes arbeiten, sehr stark am Herzen. Und was uns beide interessiert, ist, wie empowert die nächste Gästin denn andere Frauen in ihrem Umfeld? Das heißt, Freundinnen, die Mutter, die Tochter, Mitarbeiterin, Kolleginnen, Bekannte, was macht sie konkret?
Sehr, sehr gute sehr Frage. Gut. Ja.
Katja, noch eine Ergänzungsfrage noch mal dazu?
Nee. Ich gehe mit Kerstens Frage mit.
Ist doch sehr gut, sehr gut. Ja, vielen Dank
dafür. Wir
wollen
ja die nächste Gästin nicht überfordern. Ne?
Ja,
gut. Der würde ja sonst zwei Fragen kriegen.
Ihr beiden, wir landen langsam. bedanken uns ganz herzlich bei euch für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Ihr seid beide sehr beschäftigt und habt viel zu tun und habt Familien und habt euch Zeit hier an einem Abend genommen, um eure Geschichte zu erzählen, um mehr über Schieß Mercedes zu erzählen, über das, was ihr so gelernt habt, was ihr noch lernen wollt, welche Tipps ihr zu teilen habt. Deswegen großes Dankeschön an euch hiermit für eure Zeit, aber auch grundsätzlich großes Dankeschön an euch beiden und an eure Teams auch für die Unterstützung von Role Models. Wir machen das ja auch seit 5 Jahren in Partnerschaft mit euch, mit eurer Unterstützung seit 2 oder 3 Jahren fast jetzt schon. Und ohne euch wäre das natürlich auch für uns viel schwieriger umzusetzen. Deswegen auch einen herzlichen Dank an euch für die Möglichkeit und auch für diese sehr, sehr tatkräftige Unterstützung der letzten Jahre.
Und ich kann das ehrlich gesagt auch nur zurückgeben, weil wir haben ja vorhin über Vorbilder geredet. Und das, was ihr macht, ist ja genau das sichtbar zu machen, wie andere Frauen agieren, was die bewegt, ja, und auch nicht so glatt gebügelt, sondern ihr grabt ja auch ganz schön tief immer so bei euren Interviews und bei euren Fragen. Und das finde ich auch echt toll. Das ist eine mega Bereicherung. Also deswegen auch ein riesen Dankeschön an euch, dass ihr dieses Projekt macht, vorantreibt und dem treu seid. Danke.
Ja. Ganz toll.
Ich will auch noch einmal Danke sagen gerne und gerne diese 5 Jahre mit euch feiern und vor allem den Aspekt feiern. Ich weiß nicht, wer von euch beiden das vorhin gesagt hat, aber die Sichtbarkeit schafft man nur gemeinsam im Sinne von gemeinsamen Initiativen, gemeinsamen kreativen Ideen. Und ich glaube, dass da sicherlich noch ganz viel kreatives Potenzial drinsteckt, wie wir Frauen und unterrepräsentierte Gruppen sichtbar machen, deren Geschichten sichtbar machen. Und deswegen jedes Mal, wenn ich den Newsletter lese und vermeintlich denke, ach ja, doch, die kenne ich, Nein, und dann lese ich das Interview und lese die Antworten und merke jedes Mal wieder, ich habe einen neuen Aspekt gelernt. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass es diese Initiativen gibt und dass es auch diese gemeinsame Handeln da gibt. Ne? Also von daher, ich danke euch dafür für die Unterstützung und vor allem, dass ihr auch heute so tief in die Kiste greifen lassen habt und auch so uns ein bisschen hinter die Kulissen mitgenommen habt, wie ihr denkt, wie ihr arbeitet, wie ihr auch im Unternehmen arbeitet. Das war sehr, sehr spannend. Vielen Dank.
Vielen Dank,
vielen Dank an euch.
Es hat echt Spaß gemacht.
Super, ja, vielen Dank an euch und auf die nächsten 5 Jahre.
Genau.
Macht's gut.
Genau. Tschüss.
Bis dann. Ciao.
Vielen Dank an Katja Ulinauber und Kerstin Heiligenstädter und vielen Dank an dich fürs Zuhören. Du kannst uns helfen, unsere Interviewgäste noch sichtbarer zu machen. Teile also diese Folge gerne mit deinen Freundinnen und Freunden, deinen Kolleginnen und Kollegen und deinen Bekannten und Verwandten. In den sozialen Medien findest du uns natürlich auf Instagram @rawmodels und auf Twitter und auch auf LinkedIn, wenn du nach Rawmodels suchst. Besonders freuen wir uns natürlich immer auf Feedback und Anregungen zu Gästinnen oder zu Themen, die euch bewegen. Und jede Bewertung und jeder Kommentar bei Apple Podcasts freut uns natürlich auch.
Falls dir diese Folge gefallen hat, dann empfehlen wir dir 2 weitere Folgen, und zwar die Episode Nummer 39 mit Lea-Sophie Kramer, über die wir am Anfang gesprochen haben, also der Gründerin von Amorelie, oder Episode Nummer 55 mit Tina Müller. Sie ist CEO der Douglas Group. Also vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Vielen Dank auch an unseren Partner Schieß Mercedes für die Unterstützung dieser Folge und vielen Dank an Jasmin Stokinger für die redaktionelle Arbeit an dieser Folge. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Alles Gute, passt auf euch auf, euer David
und eure Isa.